Herzlich willkommen zur nächsten Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Heute geht es um ein Buch mit dem Titel «Mit Hacke und Schaufel Jesus auf den Spuren». Hierzu möchte ich gerne zur Einstimmung des Gespräches das Vorwort des Buches vorlesen. Jesus ist der berühmteste Mensch der Weltgeschichte und wird weltweit verehrt. Gezeugt vom Heiligen Geist und geboren von einer Jungfrau, nennt er Gott seinen Vater. Er hat unheilbare Kranke geheilt und hungrige Massen gesättigt. Er war derjenige, der alle Gute in sich vereinte und dennoch, oder gerade deshalb, starb er einen qualvollen Tod am Kreuz. Immer wieder wurde und wird gefragt, hat Jesus Christus wirklich gelebt? Immerhin wirkte und starb er schon vor 2000 Jahren. Wie kann man sich da sicher sein? Mittlerweile halten Historiker seine Existenz für sicher erwiesen, bezeichnen seinen Tod gar als das bestdokumentierte Ereignis der gesamten Antike. Die Archäologie hat hierbei schon immer Beweise und Hintergründe für das Leben, Wirken und Sterben Jesu geliefert. Die Touristenführer und Archäologen Karl-Heinz Fleckenstein und seine Frau Luisa nehmen uns mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch das Heilige Land, wo man Jesu Spuren noch heute mit Hacke und Schaufel folgen kann. Eingangs möchte ich gerne Dr. Karl-Heinz Fleckenstein vorstellen. Dr. Fleckenstein ist in Krombach bei Aschaffenburg in Deutschland geboren. Dann folgte das Theologiestudium in Würzburg und München. Fachausbildung und Promotion in biblischer Theologie in Jerusalem und Rom. Er lebt seit 1981 in Israel. Mit seiner Frau Luisa führte mehrfache Autor Pilgergruppen durch das Heilige Land. Von 2001 bis 2005 war er ebenfalls mit Luisa Gesamtkoordinator und Ausgräber für das archäologische Ausgrabungsprojekt Emmaus Nikopolis. Und heute ist das Thema «Mit Hacke und Schaufel – Jesus auf den Spuren». Eine archäologische Zeitreise mit Luisa und Karl-Heinz Fleckenstein. Und so möchte ich Dr. Karl-Heinz Fleckenstein bei Radio Gloria herzlich begrüßen.
Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich, liebe Frau Marti, und all unsere lieben Freunde von Radio Gloria.
Herr Dr. Fleckenstein, warum bezeichnen Sie Jesus in Ihrem Buch als den berühmtesten Menschen der Weltgeschichte?
Ein Schweizer Journalist hat es mal so auf den Punkt gebracht. Man sollte Jesus in allen wissenschaftlichen Disziplinen den Nobelpreis verleihen. In der Chemie, weil er Wasser in Wein verwandelte. In der Biologie, weil er durch eine Jungfrau das Licht der Welt erblickte. In der Physik, weil er das Gesetz der Schwerkraft aufhob, als er in den Himmel aufstieg. In der Wirtschaft, weil er 5000 Leute mit 5 Broten und 2 Fischen gesättigt hatte. In der Medizin, weil er Kranke und Blinde ohne Betäubung heilte. In der Geschichte, weil er der Anfang und das Ende ist. In der Politik, weil er der Präsident des Friedens ist. In der Religion, weil niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Jesus Christus ist in der Tat der größte Mann der Geschichte. Er hatte keine Sklaven, aber sie nannten ihn Meister. Er bekam keine wissenschaftlichen Zertifikate. Aber sie sagten zu ihm Lehrer. Er benutzte keine Medikamente, aber sie nannten ihn Doktor. Er hatte keine Armee, aber die Könige fürchteten ihn. Er gewann keine militärischen Schlachten, aber er eroberte die Welt mit seiner Liebe und mit seinen Lehren. Er beging keine Verbrechen, aber sie kreuzigten ihn. Er wurde auf einem Grab beigesetzt, aber er lebt heute noch, er ist auferstanden. Und ich fühle mich stolz, sagt dieser Schweizer Journalist, diesem König zu dienen, der uns liebt.
Und was steckt hinter dem Buchtitel mit Hacke und Schaufel Jesus auf den Spuren?
Dazu möchte ich gerne einen Vergleich mit Christoph Kolumbus bringen, der im Jahre 1492 über den weiten Ozean segelte, um neue Horizonte zu entdecken. Als Archäologen besteigen wir mit dem ersten Spatenstich unser Schiff für eine nicht weniger spannende Reise in die Geschichte. Jedoch mit dem Unterschied zu Kolumbus geht es bei uns nicht in die neue, sondern in die alte Welt. Unsere Reise führt also in die Vergangenheit. In einem tieferen Sinn folgen wir jedoch noch mehr dem Beispiel des großen Seefahrers. Wir werden selbst zu Exploratoren und dringen in ein noch bisher unerforschtes Territorium vor. Anders als bei der Mannschaft des Kolumbus halten wir nicht nach Festland Ausschau. Ganz im Gegenteil, wir werden vielmehr in hautnahen Kontakt mit der Erde treten, unter uns, indem wir Stunde um Stunde sie aufhacken, durchsieben und wegkarren. Welche Schätze mag diese Erde wohl in sich bergen? Möglicherweise stoßen wir auf eine Hausstruktur oder eine römische Grabanlage oder auf einen byzantinischen Klosterkomplex. Vielleicht sogar auf eine sensationelle Inschrift. Wir wissen nie, was die nächste Mauerkelle im Schutt bringt. Viele wichtige Entdeckungen waren oft echte Zufallstreffer. Um bei dem Versuch mit Christoph Kolumbus zu bleiben, so sind einige Ausrüstungsgegenstände auf unserem Schiff bei der Reise in die Vergangenheit so wichtig wie der Kompass in der Hand, des Steuermanns. Wir brauchen diese Werkzeuge, um die einzelnen Besiedlungsschichten freizulegen. Wir brauchen den unentbehrlichen Lederkorb mit zwei aneinander gegenüberliegenden Griffen. Damit schaffen wir die Erde aus dem Ausgrabungsfeld weg. Dazu Schaufel, Schubkarren, Spitzhacke, Spachtel, Schabmesser, Sieb, Lot, Wasserwaage. Vor allem muss mit größter Vorsicht gearbeitet werden. Ein zu übereiltes und hastiges Vorgehen könnte wertvolle Funde oder unersetzliche Kunstwerke zerstören. Man muss sich nur mal vorstellen, was Bagger und Bulldozer hier anrichten könnten. Die Mauern der Antike wären im Handumdrehen in Schutt verwandelt. Deshalb gilt es, Schicht um Schicht die sogenannten Strata mit der Hand abzutragen. Und je weiter und tiefer unsere Arbeit voranschreitet, sind feine Werkzeuge gefragt, wie Bürsten, Pinsel und nötigenfalls bei Skelettfunden kleine Zahnarztinstrumente. Mit deren Hilfen können wir dann auch die letzten Spuren von Staub und Erde entfernen.
Und welchen weiteren Fragen sind Sie im Zuge Ihrer archäologischen Arbeiten nachgegangen und welche Erkenntnisse haben Sie gemacht oder welche Hinweise haben Sie bekommen?
Durch verschiedene Ausgrabungskampagnen mit der Hilfe von Emaus-Freunden aus Deutschland, Finnland, der Schweiz und Frankreich durften wir ab 1994 allmählich die biblische Stätte Emaus mehr und mehr ans Tagelicht bringen. Ein Mosaik wies auf außerbiblische Quellen hin. Es zeigt die Darstellungen eines überfließenden Brunnens und eines Kelches, aus dem Vögel trinken. Daneben Fische, ein Stier, der Kopf eines Lammes und in der Mitte die Inschrift Kyrie Eleison. Unwillkürlich fiel uns eine antike Tradition ein, die der Historiker Sozomenos im 5. Jahrhundert erwähnt und nach der Jesus während seines öffentlichen Wirkens einmal nach Emaus kam, um sich dort in der Quelle die Füße gewaschen hatte. Seit dieser Zeit galt der Brunnen als heilkräftig für Mensch und Tier, bis im 4. Jahrhundert der gottlose Kaiser Julian Apostata ihn zerstören und zuwerfen ließ. Daraufhin, auf diese Quelle, deutete auch eine ans Licht gebrachte römische Villa hin mit den noch vorhandenen Grundmauern und mehreren Räumen. Dort fanden wir Keramik und eine Münze von Kaiser Elagabal, der erlaubte, das Gebäude in das 3. Jahrhundert zu datieren. Da wir dort drei in den Felsen gearbeitete Wasserbecken fanden, die von einem noch vorhandenen Wasserleitung gespeist wurden, könnte diese Wasserbecken mit der heilkräftigen Quelle in Verbindung gestanden haben, von der der Historiker Sozomenes berichtet. Unter der byzantinischen Südbasilika des 15. Jahrhunderts fanden wir Mauerzüge eines großen Gebäudes mit sogenannten Buckelsteinen aus der herodianischen Zeit sowie ein Mosaik mit stilisierten Traubenblättern. Bei dieser Entdeckung drängte sich uns die Frage auf, ob wir dort nicht an dem Ort standen, an dem die beiden Jünger den Auferstandenen an der Geste des Brotbrechens erkannt hatten. Versammelten sich die ersten Christen nicht dort vorzugsweise an Städten, an denen Jesus ein Wunder gewirkt und gelehrt hatte? Sie nannten solche Häuser Domus Ecclesia, Hauskirche. Später wurden darüber Basiliken errichtet. Bei einer Grotte am antiken Steinbruch südlich der Kreuzfahrerkirche stießen wir auf eine noch unberührte Grabanlage. Darin lagen Öllampen aus der Zeit zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert nach Christus. Bei einer entdeckten wir auf der Rückseite den griechischen Buchstaben N, der für das Wort Nika, Sieger, steht und in Bezug zu Johannes 16, 33 steht: In der Welt habt ihr Bedrängnis, habt Mut, ich habe die Welt besiegt. In einer anderen Grabhöhle fanden wir einen mit zwei Steinen verschlossenen Eingang. Im Innern stießen wir auf 4 Ossuarien, steinerne Gebeinkästen aus der Zeit von 40 vor Christus bis 70 nach Christus. Und darin fanden wir Öllampen mit dem Christusmonogramm und dem griechischen Buchstabe Omega und eine symbolische Leiter. Das steht für das häufige Auftreten der Formel Fos Christu Feine Passin, möge das Licht Christi für alle leuchten, im Hinblick auf Johannes 1,9. Und die Leiter drückt das theologische Konzept von Licht und Leben in der Taufliturgie im das Hineintauchen in Christus aus, der das Licht der Welt ist. Und die Gebeine, die wir darin fanden, stammen von Menschen aus dem 1. Jahrhundert, also von Judenchristen, die vielleicht noch Kleophas und seinen Sohn Simeon gekannt hatten.
Herr Dr. Fleckenstein, wieso muss noch mit Hacke und Schaufel Archäologie betrieben werden? Das Evangelium ist doch die Wahrheit. Und so sagte es auch Papst Emeritus Benedikt XVI., nur das Wort Gottes ist die einzig dauerhafte Realität.
Das stimmt. Aber gleichzeitig stellen Kritiker immer wieder die Frage, hat Jesus auch wirklich gelebt? Gibt es Beweise für seine Existenz? Es geht immerhin um einen Menschen, der vor 2 Jahrtausenden wirkte, starb und nach den Berichten der Evangelisten von den Toten auferstand. Das Neue Testament spricht von 12 Jüngern, die sich um ihn scharten. Sie erzählten seine Lebensgeschichte und geben so den christlichen Glauben an die Menschheit weiter. Von Jesus persönlich gibt es kein direktes Zeugnis. Einige Skeptiker behaupten sogar, er hätte niemals existiert und sei eine reine Erfindung, bestenfalls eine gute Geschichte, die man gerne weitererzählt. Die meisten Wissenschaftler jedoch halten die biblische Überlieferung als Beitrag für die Existenz Jesu für glaubwürdig. Historiker bezeichnen seinen Tod als das am besten belegte Ereignis der Geschichte. Und nun unsere Suche nach dem historischen Jesus wird von der Menschwerdung des Sohnes Gottes in Raum und Zeit geleitet. Dabei geben uns die kanonischen Schriften Auskunft, weil sie die Erinnerung der Augenzeugen kristallisieren. Als Ergänzung dazu bilden die Apokryphenberichte, die die Glaubensüberzeugung und den Lebensstil der ersten christlichen Gemeinschaften bis zum 4. Jahrhundert widerspiegeln. Nun versuchen seit dem 19. Jahrhundert Archäologen, weitere Belege für die tatsächliche Existenz von Jesus von Nazareth zu finden. Auch wir entdeckten dabei Puzzleteile, die geografisch und topografisch sehr gut in das Bild passen, das die Bibel von ihm malt. Durch Funde und Daten lässt sich die Zeitspanne zwischen uns und dem Mann aus Galiläa überbrücken und das Lebensmilieu des historischen Jesus rekonstruieren. Die Umstände seiner Geburt in Bethlehem, die stille Jahre in Nazareth. Synagogen werden ausgegraben, in denen Jesus nicht nur seine Botschaft verkündete, sondern auch Kranke geheilt hat. Römische Straßen, auf denen Jesus mit seinen Jüngern gewandert ist, sind heute wieder Teil des sogenannten Jesus Trail, aktualisiert. Aus dem Schlamm am Ufer des Sees von Tiberias sind die hölzernen Überreste eines Bootes ans Tageslicht gekommen, mit Anker, Münzen und Gewichte und Geräte, die sich auf die Tätigkeit der Fischer der Zeit Jesu beziehen. Auch Jesu Wirken im herodianischen Jerusalem lässt sich rekonstruieren. Auf dem Ölberg, am Bethesda-Teich oder am großen Wasserreservoir von Schiloh. Dazu die Orte seiner letzten Tage, der Garten von Gethsemane, die Festung Antonia an der Nordwestseite des Tempels, der Palast des Herodes, der Hinrichtungsort Golgatha außerhalb der Stadtmauer und seine Begräbnisstätte in einem verlassenen Steinbruch. Ans Licht gebrachte Gebrauchsgegenstände, Küchenkeramik, Steinkrüge für rituelle Waschungen, Öllampen, wertvolle Alabastergefäße für wohlriechende Lampen, Basaltsteine zum Mahlen von Getreide, Ölmühlen, Steinböden der Häuser und so weiter. Schlammdächer, die täglichen Brotbacköfen ergeben ein beeindruckendes Mosaik und holen den Alltag zur Zeit Jesu in die Gegenwart herein. All diesen Spuren sind meine Frau Luisa und ich nach vielen, mit vielen freiwilligen Helfern aus aller Welt nachgegangen. Mit ihnen zusammen haben wir versucht, da diese Spuren noch heiß sind und das Leben von vielen Menschen von Grund auch heute noch verändern können. So möchten wir mit diesem Buch den Lesern einladen, an den zentralen Orten des Lebens und Wirkens Jesu mit uns sich auf eine faszinierende Zeitreise durch die Jahrhunderte zu begeben und dabei sensationelle Entdeckungen zu machen, dass Jesus wirklich gelebt hat und dass er bis heute lebt und unser Herr und Meister ist.
Herr Dr. Fleckenstein, an wen richtet sich dieses Buch?
Ich möchte sagen an alle, die eine Pilgerreise ins Heilige Land planen oder diese wenigstens virtuell machen möchten. Das Buch wendet sich auch an jene, die Jesus näher kennenlernen und ihren Glauben an ihn vertiefen wollen. Aber auch an alle, die auf der Suche nach der Wahrheit sind und nicht zuletzt auch an Zweifler und Skeptiker, um ihnen Jesus als Gottmensch näher zu bringen. Vielleicht verstehen Sie dann, dass wir Christen nicht einem Phantom nachlaufen. Wir dürfen uns vielmehr auf die Spuren Jesu begeben, die beginnen am Ort der Verkündigung in Nazareth, über die Städte und seine Wunde hin bis zur Stelle seiner Himmelfahrt auf dem Ölberg.
Herr Dr. Fleckenstein, wie ist das Buch aufgebaut? Wie ist es strukturiert?
Ja, dazu möchte ich einfach einige Kapitel nennen. Nazareth, wo der Gruß des Engels in Stein geritzt wurde. Ein Stall in Bethlehem, weil kein Platz in der Herberge war. Die Wohngrotte des Josef von Nazareth, wo die Lebensschule des Gottmenschen stattfand. Kana, wo auf den Wink der Mutter Jesu 6 volle Steinkrüge mit bestem Wein gefüllt wurden. Magdala, wo eine Frau zur der Apostelin Jesu wurde. Kapharnaum, wo Jesus viele Zeichen tat. Tabgha, wo Jesus 5000 Zuhörern satt gemacht hatte. Bethesda-Teich, wo Jesus einem Gelähmten am Sabbat heilte. Der Jakobsbrunnen, wo Jesus sich einer Ausgestoßenen als den Messias zu erkennen gab, um nur einige Kapitel daraus zu nennen.
Herr Dr. Fleckenstein, möchten Sie uns eine Leseprobe nach der Musikpause schenken?
Sehr gerne.
Gesegnet bist du, Maria, Krone der Schöpfung, von Gott, dem Allerhöchsten, mehr als alle Frauen auf der Erde. Gepriesen sei der Herr, unser Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Er hat dich gesegnet mit seiner Kraft. Die Erinnerung an dein Vertrauen entschwindet in Ewigkeit nicht aus dem Herzen der Menschen, die der Macht Gottes gedenken.
السلام والإكرام يا بطول لك السلام. nul venit bi aswat en mashia na tu ki me na ki wad tu mo kuni lana shafiatan samia wa rina wahidaki yesu
Wir sind zurück in der Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Mit Hacke und Schaufel – Jesus auf den Spuren. Und nun möchte Herr Dr. Fleckenstein Ihnen einen Vorgeschmack auf das Buch mit einer Leseprobe schenken.
Ja, diese Leseprobe ist überschrieben mit Kafarnaum, wo Jesus viele Zeichen tat. Kafarnaum, hebräisch Kfar Nahum, das Dorf des Nahum, war zur Zeit Jesu ein Fischerdorf in Galiläa am Nordufer des Sees Genezareth. Gleichzeitig handelte es sich um einen Grenzort. Hier war ein römisches Truppenkontingent stationiert unter dem Befehl eines Hauptmanns, obwohl die Region unter der Herrschaft der Söhne des Herodes stand. Als Haupteinnahmequelle galt der Fischfang. Täglich fuhren Boote vom kleinen Hafen auf den See hinaus. Das war der soziale Hintergrund, auf dem sich viele Geschehnisse, die in den Evangelien berichtet werden, abspielen. Die übrig gebliebenen Ruinen sind bis heute noch stumme Zeugen dieser Ereignisse. Kafarnaum spielt in den Evangelien der Stadt Jesu eine wichtige Rolle, wie Matthäus 4, 12, 15 berichtet. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. In Matthäus 8, 5-13 wird der in Kafarnaum stationierte Zenturio erwähnt, der von Jesus die Heilung seines Knechtes erbat. Auch die Heilung der Schwiegermutter des Simon Petrus wird dort lokalisiert, wie Matthäus 1, 29-31 berichtet. In Kafarnaum geschah die Heilung der blutflüssigen Frau, des Mannes mit der verdorrten Hand, die Auferweckung der Tochter des Jairus, die Heilung des Gelähmten, der mit dem Bett durch das Dach hinuntergelassen wurde, wie wir bei Markus 2, 1-12 lesen. Die Berufung des Levi, genannt Matthäus, während er am Zoll arbeitete, und das darauf folgende Festmahl in seinem Haus zusammen mit anderen Zöllnern wird auch berichtet. Nach der Brotvermehrung im Gebiet von Tabka lädt Jesus nach Johannes 6, 22-59 in der Synagoge von Kafarnaum die Menschen über das Himmelsbrot. In Lukas 10, 15 sprach Jesus ein hartes Gerichtswort über die Stadt, weil ihre Einwohner die Botschaft von Jesus ablehnten. Im Jahre 1894 musste der Franziskaner Pater Giuseppe Baldi aus Neapel viele Hindernisse überwinden, um von den Beduinen das Stück Land zu erwerben, obwohl auf den Disteln und Dornen gewachsenen Schutthügel so manche Säulen und bearbeitete Steinfragmente noch herausragten. Trotzdem zweifelten manche Wissenschaftler an der Echtheit des Ortes, ob das wirklich Kafarnaum sein könnte, obwohl der Ortsname damals Talum hieß, also eine vage Übereinstimmung mit dem hebräischen Namen Kfar Nahum. Viele berechtigte Fragen tauchten auf, die nur die Archäologie im Laufe der Jahrzehnte beantworten konnte. Was konnten also nun die durchgeführten Ausgrabungen über das Leben in Kafarnaum zur Zeit erzählen? Durch verschiedene Ausgrabungskampagnen brachte das Bibelinstitut der Franziskaner in Jerusalem vieles aus dem Alltag Kapharnaums mit seiner wertvollen Geschichte ans Tageslicht. Inzwischen haben sich 12 Gebäudekomplexe herauskristallisiert, die sich in kleine, von Straßen begrenzten Bereichen gruppieren lassen. Behausungen für mehrere Familien desselben Clans und miteinander verbunden, sogenannte Wohninseln. Das Gleichnis vom unangemessenen Freund mag darauf angespielt haben. Die Wohnungen gruppierten sich um einen offenen Innenhof. Der Fußboden bestand aus verstampfter Erde und war mit Kopfsteinpflaster belegt. Von daher lässt sich die Bildrede von der Frau, die die Münze verlor, besser verstehen, wie Lukas 15, 8 bis 10 berichtet. Steinerne Außentreppen führten hinauf zum Terrassendach, das verschiedene Zwecke dienten. Zum Netze trocknen, Fische oder einheimische Früchte wie Datteln konnten dort in der Sonne kandieren. In warmen Nächten diente das Dach zum Schlafen. Abgedeckt war es durch Schilf oder Stroh und mit Lehm überzogen. Diese Art von Konstruktion erinnert an die Episode des Gelähmten, der von den Trägern über die Treppe des Innenhofs auf das Dach gehievt und von hier aus im Haus des Petrus von einer Öffnung direkt zu den Füßen von Jesus hinabgelassen wurden, wie Markus 2, 3 bis 12 uns erzählt. Getreidehandmühlen erinnern an die Mahnung auf Jesu auf den Hinblick auf die Endzeit, wo es heißt, und zwei Frauen, die an derselben Mühle mahlen, wird die eine mitgenommen, die andere zurückgelassen, wie wir bei Matthäus 24, 41 lesen. Aufgefundene Gewichte wie Fischnetze, Münzel, Angelhaken und Webspulen zur Herstellung von Kleidung spiegeln den Alltag der Bewohner wider. Die meisten Wohnungen enthielten gewöhnlich lokal hergestellte Haushaltskeramik wie Kochtöpfe, Weinkrüge, Tassen und Schüsseln. Die Dorfbewohner saßen bei den Mahlzeiten in den engen Räumen dicht nebeneinander auf Matten und nahmen das bescheidene Essen auf dünnen Eintopfgerichten zu sich, ergänzt durch die örtlichen Grundnahrungsmittel wie Brot, Fisch und Oliven. Im Gegensatz zu anderen Städten in Kapharnaum, wie Magdala und Tiberias, zeigen die Ausgrabungen in Kapharnaum im 1. Jahrhundert keine Hinweise auf römische Annehmlichkeiten. Die Straßen waren nicht mit Stein gepflastert, wo sie die in der Trockenheit staubig und in der Regenzeit matschig wurden. Abgesehen von dem Vorhandensein einer bescheidenen Synagoge fanden die Archäologen keine Belege für öffentliche Bauten wie Basiliken, Theater oder gepflasterte Plätze. Die Urchristen in Kapharnaum hielten vor allem die Erinnerung an das Haus des Petrus wach, sodass es mit der Zeit zu einem Ort des Kultes wurde. Das bestätigt auch um das Jahr 384 die spanische Pilgerin Egeria in ihrem Tagebuch, wenn sie schreibt, aus dem Haus des Fürsten der Apostel wurde eine Kirche gemacht. Seine Wände stehen bis heute noch, wie sie einst waren. Dort hat der Herr den Gelähmten geheilt. Die Synagoge von Kapharnaum beschreibt Egeria ebenfalls in ihrem Reisebericht, wo der Herr den Besessenen heilte. Und sie lässt sich mittels einer Treppe mit mehreren Stufen erreichen und ist aus quadratischen Steinen erbaut, so Egeria. Der Franziskaner Archäologe Orfali legte zwischen 1921 bis 1926 die Synagoge aus dem 3. oder 4. Jahrhundert frei und baute sie teilweise wieder auf. Anfangs hatte er das Gebetshaus für eine Kirche gehalten, zumal der Bau nicht in Richtung Jerusalem ausgerichtet ist, wie es bei Synagogen üblich ist. Doch die Entdeckung eines dargestellten Toraschreines auf Rädern erklärte ihm diesen Umstand. Da aus topografischen Gründen das Bethaus nur in östlicher Richtung zu erreichen war, stellte man einfach den rollenden Schrein mit den heiligen Buchrollen, Symbol der Gegenwart Gottes, im Innern der Synagoge vor den Haupteingang und die Gebetsrichtung nach Jerusalem war wiederhergestellt. Ein geflügeltes Wort aus der damaligen Zeit besagt, wo zwei oder drei fromme Juden um die Tora versammelt sind, da ist Gott mitten unter ihnen. Jesus gebraucht diesen Satz und bezieht ihn auf sich selbst. Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, wie Matthäus 18,20 uns schreibt. Außerdem verraten zahlreiche Details, wie der siebenarmige Menorah mit Widerhorn und Räucherschaufeln auf einem Kapitell, dass es sich um eine Synagoge handeln musste. Sie bildete den Mittelpunkt des kleinen Ortes. Im Innern waren an den Wänden entlang Steinstufen angebracht. Dort konnten sich die Gemeindemitglieder niederlassen. Zwei Reihen davon sind noch heute vorhanden. Der erste Platz ist besonders sorgfältig bearbeitet und mit einer Armlehne ausgestattet. Es ist der sogenannte Sitz des Mose für die Ältesten und Vornehmsten der Stadt. Jeder Mann musste diesen angesehenen Gottesdienstbesucher begrüßen. Jesus hält seinen Gegnern entgegen, dass sie sich auf den Stuhl des Moses setzen, um von den Menschen geachtet zu werden, ohne jedoch Gott die Ehre zu geben, wie wir bei Matthäus 23, 6 bis 7 lesen. Der sich im Osten anschließende überdachte Anbau mit Hof wurde wahrscheinlich erst später hinzugefügt und als Lehrhaus benutzt, eine Art Bibelschule, in der man sich dem Studium der Heiligen Schriften hingeben konnte. Im Unterschied zu den Privathäusern bestanden die Mauern der Synagoge des 5. Jahrhunderts nicht mehr aus schwarzen Basaltsteinen, sondern aus quadratischen Kalksteinblöcken. Damit erhob sich die Synagoge majestätisch über den übrigen dunklen Basilikabauten ab. Durch Probegrabungen fand man jedoch darunter Reste in der im Evangelium erwähnten Synagoge aus schwarzem Basaltgestein mit einem steinernen Bodenbelag aus dem 1. Jahrhundert und einem Hort römischer Münzen. So auf diese Weise haben wir auch die Synagoge zur Zeit Jesu wieder ans Licht gebracht. Etwa 30 Meter südlich der Synagoge wurden die Überreste der oktagonalen Kirche aus dem 5. bis 6. Jahrhundert freigelegt, umgeben von einem achteckigen Wandelgang. In der Mitte des Oktagons fanden die Ausgräber einige antike Angelhaken sowie liturgische Lampen und Ampullen, Zeichen religiöser Riten. Zu ihrer großen Überraschung stießen die Archäologen unter der Kirche auf Reste eines einfachen Wohnhauses aus dem 1. Jahrhundert. Die frühen Christen verehrten es als das Haus des Simon Petrus, angepasst an den Kult und den Besuch der Pilger. Der große Raum diente der christlichen Gemeinde schon im 2. Jahrhundert als Domus Ecclesia, als Hauskirche. Auf dem Wandverputz dieses Raumes entdeckte man Überreste von Gemälden, Symbole wie das Boot, das Kreuz, den Fisch und Graffiti in Griechisch, Aramäisch, Assyrisch und Latein. Darunter Worte wie Jesus, Herr, Messias und Gott. Der Name Petrus und biblische Zitate werden an den Wänden immer wiederholt. Nun übergaben am 1. Januar 1991 die Archäologen Virgilio Corbo und Stanislao Lofreda die Memorialstätte von Kafarnaum offiziell den Pilgern für die Feier ihrer Gottesdienste. Als wir an jenem Morgen kurz nach Sonnenaufgang die neue Kirche betraten, erinnerte sich Lofreda, da war es uns, als würden wir von Neuem in das Haus des Fischers von Galiläa einkehren. 22 Jahre hatten wir auf diesen Augenblick gewartet. Nun war das Haus des Petrus wieder zu Domus Ecclesia, zum Haus Jesu geworden, das alljährlich Tausende von Pilgern aufnimmt. Eigentlich ist es nicht verwunderlich, dass Virgilio Corbo, der Ausgräber von Kafarnaum, dort seine letzte Ruhestätte haben wollte und auch gefunden hat.
Herzlichen Dank für diese Leseprobe, Herr Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Sehr schön und eindrücklich. Es lädt zum Lesen ein. Herr Dr. Fleckenstein, möchten Sie ein Abschlusswort unserer Zuhörerschaft schenken?
Ja, gerne. Papst Benedikt XVI. Erklärt in seinem Buch Jesus von Nazareth, Jesus ist kein Mythos. Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, steht ganz real in der Geschichte. Wir können die Orte nachgehen, die er gegangen ist. Wir können durch die Zeugen seiner Worte hören. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Soweit das Zitat von Papst Benedikt. Wir sind in diesem Buch seinen Spuren tatsächlich nachgegangen. Da begleiteten wir die Archäologen, wie sie aus dem Kulturschutt versunkene biblische Städte im Heiligen Land wieder ans Tageslicht brachten, sodass diese wieder zu einem ehrwürdigen Ort für die Heiligen Landpilger wurden. Die Leser sind virtuell gleichsam mit Hacke, Schaufel und Pinsel dabei, um als Detektive der Vergangenheit Indizien auszugraben, die vergangene Zeitepochen in ihren Menschen und deren Lebensgewohnheiten uns lebendig vor Augen stellen. Dabei zeigte, dass die Altertumswissenschaft, wie präzise die Evangelium sind, wenn es darum geht, die Stätten des Wirkens Jesus zu dokumentieren. Die vier Evangelisten laden geradezu ein, ihre Aussagen zu überprüfen. Kommt und seht, wie sich alles wirklich zugetragen hat. Auf den Spuren des historischen Jesus lassen sich die Quellen und greifbaren Ursprünge des christlichen Glaubens entdecken. Eine Grabungsteilnehmerin formulierte es in Emmaus mal so: Was habt ihr denn gefunden? Das war mit Abstand die meistgestellte Frage. Ob wir in dieser Hinsicht einiges vorzuzeigen haben? Natürlich, wie Gefäße aus byzantinischer Zeit, römische Münzen, antike Glasampullen und vieles mehr. Doch die Grabungen unserer Seele zeigen uns noch ganz besonders erstaunliche Funde. Jesus war mittendrin. Die Erfahrung seiner Jünger wurde zu unserer ganz persönlichen Erfahrung. Jesus trat in unsere Mitte und redete mit uns. Diesen Schatz kann man nicht in Museen ausstellen. So sind die Ausgrabungsprojekte im Heiligen Land geschehen also nicht um ihrer selbst willen. Sie sind vielmehr ein Indiz für die nahtlose Verehrung eines biblischen Ortes durch die Jahrhunderte hindurch. So will beispielsweise das Haus des Kleophas in Emmaus erneut dem pilgernden Gottesvolk seine Türen öffnen, damit der auferstandene Jesus selbst das Brot für alle bricht, indem er sich selbst an uns austeilt.
Sehr schön. Danke vielmals, Herr Dr. Fleckenstein, für das stärkende, motivierende Abschlusswort. Und vor allem bedanken wir uns bei Ihnen auch für diese Präsentation des Buches mit dem Titel »Mit Hacke und Schaufel – Jesus auf den Spuren«. Herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen reichen Gottessegen, alles Gute. Wir freuen uns bereits auf die nächste Sendung und Shalom, Salam, alles Gute nach Jerusalem.
Ja, das rufe ich Ihnen auch nochmal zu, Shalom, Salam. Beten Sie für den Frieden im Heiligen Land, den wir so nötig brauchen. Aber wir haben den Frieden in unserem Herzen, da beginnt ja eigentlich der wahre Frieden. In diesem Sinne, Gottes Segen aus Jerusalem.
Shalom, Salam. Das war die Sendung mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Er hat sein Buch mit dem Titel »Mit Hacke und Schaufel – Jesus auf den Spuren« vorgestellt. Dieses Buch können Sie über den Bernadus Verlag oder Amazon beziehen. Es kostet 15 Euro. So verabschiede ich mich von Ihnen allen. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch/podcast oder Sie können eine CD bestellen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Für Sie Gott, Ihre Andrea Marti.